Die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf die Welt, auf Deutschland, auf dich in 10 Tagen, 10 Monaten und in 10 Jahren. Wie ist das Ganze zu lesen? Was sind die Hintergründe? Warum bin ich zu den Schlussfolgerungen gekommen? Warum stehen die so da, wie sie dort sind? Warum habe ich es visualisiert, wie ich es visualisiert habe? Etc. Eine kurze Ergänzung zu meiner Grafik. Hi, erstmal. Vielleicht hast du just jetzt gerade diese bunte Grafik, die Auswirkungen von KI vor dir und fragst dich, warum hat er das so geschrieben? Warum hat er das so visualisiert? Wie ist er auf die Werte gekommen? Etc. etc. Was ist der Hintergrund davon? Ich möchte ein paar kurze Anmerkungen geben. Zunächst mal, alles, was dort steht, ist oder basiert auf einer Mischung aus Extrapolation von bisherigen Trends, also was ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten etc. Passiert, sei es an technologischen Entwicklungen, sei es an der technologischen Adaption, das heißt, es ist eine neue Technologie auf den Markt gekommen, wie zum Beispiel das Smartphone. Wie wurde das Ganze angenommen? Was wurde damit gemacht? In welchem Umfang? In welcher Intensität? Von wie vielen Menschen? Wie viele Stunden pro Tag? Und so weiter und so fort. Extrapolation von diesen Trends. Als zweites die Extrapolation von Fähigkeiten, die der künstlichen Intelligenz zugeschrieben werden, die noch kommen werden, die es bereits gibt. Auch hier wieder basierend darauf, wie waren die Vorhersagen, was ist eingetreten, wie sind die aktuellen Vorhersagen, wie genau sind Vorhersagen in diese Richtung meistens. Dazu habe ich auch ein paar Links noch mit angehangen. Und als Punkt 3 die Zusatzseite des Ganzen, neben wie gesagt diese Extrapolation, sind Studien. Eine ganze Menge Studien aus verschiedenen Quellen, von verschiedenen Gesichtspunkten, Metastudien, Spezialstudien, Querschnittsstudien, alles, was das Herz begehrt. Ja. Das ist erstmal so, damit du den Hintergrund kennst. Wie ist das überhaupt zustande gekommen? Plus dazu, das gebe ich absolut zu, ist natürlich mein Wissen aus den letzten 11 Jahren ungefähr, seitdem ich mich, 11, 12 sind es, seitdem ich mich intensiv mit KI auseinandersetze und Technologien, aus vielen Gesprächen, die ich als Vorsitzender der TPD hatte, und so weiter und so fort. Also natürlich auch so eine ganze Menge Allgemeinwissen in Anführungszeichen zu diesen Gebieten, das schlicht mein Interesse und meine Position dort mit sich brachte und bringt. Was den Vorteil hat, dass ich zum Beispiel viele Sachen einfach so schon mal gehört habe, aus dem Kopf weiß, nach was ich suchen muss und bin in wenigen Klicks in der Regel auch sofort finde, wonach ich suche. Also angenommen, da gab es diese Studie dazu, dass künstliche Intelligenz nur anhand von Gesichtsscans Gendefekte findet, dann weiß ich so, ah, stimmt, habe ich gelesen, weiß ich ungefähr, wo es ist, ich weiß, wonach ich googeln muss. Also ich weiß nicht nur das Keyword, nach dem ich googeln muss, sondern auch, was muss ich anklicken, was war das, wonach ich gezielt suche. Das hilft natürlich auch nochmal sehr stark. So, das als Vorwort. Jetzt gehen wir ein bisschen tiefer rein in die einzelnen Teile. Ich fange links an mit den Auswirkungen auf die Welt in 10 Tagen. Positiv. Da habe ich 3 Punkte. A, neue Startups, B, bessere Gesundheit, C, bessere Lösungen. Was steht dahinter? Nun, neue Startups ist ziemlich offensichtlich. Jeden einzelnen Tag entstehen neue Startups rund um KI, mit KI, wie auch immer. Auch wenn eine Studie von, ich glaube, 2018, in 2018 war es, ergeben hat, dass ungefähr 40% aller Startups, die sich mit KI schmücken, gar nichts mit künstlicher Intelligenz machen. Es verkauft sich nur besser. Punkt, das sei jetzt einfach mal dahingestellt, aber generell gibt es immer mehr Startups, Neugründungen, Ausgründungen etc. rund um das Thema künstliche Intelligenz. Und dementsprechend, da das, wie gesagt, ein sehr potenzialträchtiges, wenn nicht das potenzialträchtigste Thema ever ist, auch immer neue Einhörner, das heißt Startups oder Firmen, die mit mehr als 1 Milliarde Dollar bewertet werden. Was prinzipiell ein guter Indikator für Innovation ist und wie ich finde auch in eine gute Richtung geht. Denn neue Gründungen, Wettbewerb, neue manifestierte Ideen in Lösungen ist, sofern es der Menschheit hilft, sofern es pro-human, könnte man es sagen, ausgerichtet ist, immer hilfreich. So, Punkt 2, bessere Gesundheit. Was ist damit gemeint? Nun werden wir natürlich nicht automatisch, nur weil die KI immer weiter wächst und der Trend zur KI immer stärker geht, nicht automatisch gesünder. Das ist nicht so, aber aus künstlicher Intelligenz oder beziehungsweise, das ist ja ein Werkzeug, das ist ja, wie ich dort geschrieben habe, auch mit der größte Hebel, den wir haben. Und es ergibt natürlich Sinn, und das wird auch sehr, sehr oft gemacht, diese spezielle Technologie im Bereich Gesundheit anzuwenden. Das ist einer der größten und sinnvollsten Bereiche, den wir dazu haben. Das heißt, Punkt 1, dadurch, dass immer neue Startups und immer neue Lösungen entwickelt werden, auch natürlich im Medizinbereich. Man denke da nur an Roboter, die Operationen ausführen, automatisierte Genscans, etc. etc. werden wir allein dadurch schon immer gesünder. Just jetzt, als auch perspektivisch. Schnittmenge davon sind die nächsten 10 Tage. Warum genau diese nächsten 10 Tage? Jetzt kann man sagen, okay, das ist ja immer noch so ein bisschen schwammig, davon, dass neue Startups gegründet werden oder irgendwo am anderen Ende der Welt ein Roboter Operationen ausführt, werde ich jetzt auch nicht gesünder. Nun, das stimmt, aber es gibt immer mehr Apps, die zum Beispiel, Stichwort Quantified Self, die dich tracken, die mit denen du deinen Schlaf überwachen kannst, deine Essgewohnheiten, die dir automatisch Vorschläge geben für Workouts und so weiter und so fort. Die Anwendungsliste ist ja endlos. Das heißt, konkret, was hilft es in den nächsten 10 Tagen? Punkt 1, es gibt immer mehr und bessere Daten. 2, es gibt immer mehr und bessere Algorithmen, um genau diese Daten zu verwerten. Und Punkt 3, es gibt immer mehr und bessere, konkretere Anwendungen basierend auf diesen beiden. Und die kommt dir jederzeit zugute. In Form von zum Beispiel Apps, Webseiten, wo das dahinter liegt, konkreten Programmen, Möglichkeiten, wie gesagt, wo du deine Gene in Form von einer Zell- oder Blutprobe einschicken kannst und so weiter und so fort. Also die Möglichkeiten sind da jetzt schon ziemlich, ziemlich groß. Und natürlich ist das nicht auf 10 Tage begrenzt, aber es passiert schon in den nächsten 10 Tagen. Es passiert, während du jetzt das liest, das hörst, wie auch immer. Das kann ganz profan sein, wie nachdem du das hier gehört und gelesen hast, gehst du in den App Store, es ist eine neue App vielleicht draußen, du lädst sie runter und wirst damit gesünder, aus den gerade genannten Gründen. Punkt 3, bessere Lösungen. Ein Kernversprechen von künstlicher Intelligenz ist es ja, dass wir produktiver sind, dass wir glücklicher sind, weil wir mehr Zeit mit wirklich den Dingen verbringen können, die uns interessieren, die uns Spaß machen und so weiter und so fort. Und Technologie ist ja nichts anderes als eine Lösung für ein Problem. Das war es schon immer, das wird es. Immer ist jetzt ein großes Wort, aber das wird es in absehbarer Zeit auch bleiben. Und künstliche Intelligenz ist einfach ein sehr intelligenter Hammer, wenn ich das Problem habe, einen Nagel ins Holz zu schlagen. Das heißt auch hier, da künstliche Intelligenz in Anführungszeichen intelligent ist, haben wir die Möglichkeit, damit jedes beliebige Problem viel besser zu lösen, weil einfach ein zweiter Löser, sage ich mal, hinzukommt. Angenommen, ich habe jetzt Problem X, dann finde ich allein dafür eine Lösung. Wenn ich aber noch eine KI habe, die anders dazu denkt in Anführungszeichen, das führt jetzt ein bisschen abseits, und die andere Lösungen, bessere Lösungen, alternierende Lösungen, das heißt ergänzende zu den meinen anbietet, habe ich eine größere Möglichkeit, das Problem anzugehen. Ergo bessere Lösungen. So. In 10 Tagen die Negativseite, also Auswirkungen auf die Welt in 10 Tagen. Neue, in Klammern, Deep Fakes. Was ist damit gemeint? Nun, wir haben mittlerweile künstliche Intelligenz, die Videos, Audioaufnahmen, Bilder, alles, was man irgendwo digital an Repräsentationen und Aufnahmen von Menschen finden kann, die diese nahezu täuschend echt verändern. Anpassen, wie auch immer man das möchte. Es gab also diese Welle der Deepfakes. Es gibt jetzt gerade so eine neue Welle. Das ist jetzt Stand 2019, März. Diese This is not a real something something. wo Katzen generiert werden, die es nie gab und nie gibt, Menschen generiert werden, Häuser generiert werden, etc. etc. Also es ist, KI verändert nicht nur bestehende Dinge, sondern schafft mittlerweile auch Dinge aus dem Nichts, die es so nie gab, nie geben wird. Easy, einfach. Und zu einem gewissen Punkt, dass das zu Problemen führen kann, nämlich, das geht mit in den Punkt 2, verunsichernde Meldungen, dass man schlicht irgendwann nicht mehr weiß, okay, war das jetzt ein echtes Statement von dem Politiker? War das eine echte Meldung? Ich meine, es gibt auch künstliche Intelligenzen, die täuschend echte Artikel schreiben, Gedichte, Musik komponieren, Bilder malen, was immer man im Prinzip möchte. Es gibt ja mittlerweile auch so eine künstliche Kreativität, auch eine künstliche Empathie. Alles vielleicht noch nicht auf Übermenschen-Level, also einem Level, was über dem besten Experten liegt, aber schon sehr, sehr gut und vor allem sehr, sehr schnell steigend. Hier das Beispiel AlphaGo, beziehungsweise jetzt AlphaStar, was in einem der schwierigsten Spiele, das die Menschheit je geschaffen hat, nämlich StarCraft 2, nahezu auf absolutem Top-Level ist. Aber auch dazu an anderer Stelle mehr. Jedenfalls in den nächsten 10 Tagen wird es mehr Deepfakes geben, garantiert. Es gab ja diese Mini-Rallye, sage ich mal, jetzt schon in den letzten Wochen, nämlich erst ging es los mit Katzen, dann mit Menschen, dann mit Wohnungen. Wer weiß, wo das noch hingeht. Wer keine Ahnung hat, wovon ich rede, ich verlinke es mit. Ansonsten, this is not a real person or this person does not exist.com ist dafür eine gute Anlaufstelle. Man kann damit sehr viel Zeit vertrödeln und auch sehr geschockt sein. Ja, wie gesagt, das führt mich zu Punkt 2, verunsichernde Meldungen. Das kommt einerseits aus diesem Bereich, nämlich, dass man irgendwann nicht mehr weiß, was ist jetzt eigentlich noch real? Kann ich dem glauben? Woran kann ich festmachen, dass ich das Ganze glauben kann? Hier kurzer Disclaimer, es ist nicht alles verloren. Es gibt wiederum künstliche Intelligenzen, die sich Videos anschauen und dann analysieren, ob diese durch künstliche Intelligenzen verändert wurden. Es ist also dieses alte Keule gegen Schild-Prinzip von Einbrechern und Militärs. Wer hat jetzt den besseren Angriff oder die bessere Verteidigung? Auch hier. Aber es ist nicht alles verloren. Nicht, ne? Also da jetzt bitte nicht verunsichern lassen. Aber wie gesagt, Punkt 2, verunsichernde Meldungen. Geht los mit, was ist noch echt? Geht weiter mit, werde ich meinen Job verlieren? Wird es meine Branche überhaupt noch geben? Wird KI uns alle umbringen? Wird der Terminator vielleicht sogar real? Ein Bild, was sehr, sehr oft in den Medien genutzt wird. Ich weiß nicht warum, weil ich bin mir bei einer Sache ziemlich sicher, egal wie KI auch sein wird und egal in welcher Roboterform sie sich vielleicht mal konkret manifestiert, also so, dass sie ein großes Beispiel. Es gibt natürlich jetzt schon Manifestationen wie von Rethink Robotics etc. Aber wenn sich künstliche Intelligenz mal in Form eines Roboters manifestiert, dann ziemlich sicher nicht in Form des Terminators. Das wäre auch schlicht ineffizient, aber das führt uns woanders hin. Ja, verunsichernde Meldungen. Es ist ja jeden Tag, ist künstliche Intelligenz, ist Digitalisierung, ist Automatisierung und damit verlorene Jobs. Sind jeden Tag in den Medien und die Leute nehmen es irgendwie so wahr, so habe ich zumindest das Gefühl. Das ist irgendwann so ein Nebel einfach, so in dem man so ist. Man hat so ein vages Gefühl, so. Man hat mal davon gehört und mal davon ein bisschen gelesen, aber so richtig tief, keine Ahnung, was passiert da überhaupt. Und es ist eine Grundverunsicherung, was dazu führt, dass instinktiv viele Menschen einfach sagen: Okay, ich möchte das jetzt nicht, ich möchte zurück. Gib mir die Welt bitte wieder so, wie sie früher mal war. Ein Grund für verschiedene politische Entwicklungen in den letzten Jahren und in den kommenden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Genau. Gut. Die Auswirkungen auf die Welt in den nächsten 10 Monaten. Positiv, selbstschreibende Software. Pardon. Und künstliche Empathie. Was ist damit gemeint? Selbstschreibende Software. Nun, es gibt immer mehr. Es wird sogar dann die Low-Coding-Variants, also Varianten, wo jetzt ein Programmierer nicht sämtlichen Hirnschmalz reinpacken muss, sondern Dinge, die in Programmen Routinen sind, relativ simpel auch zu automatisieren gehen. die werden mehr und mehr automatisiert. Das heißt, man sagt einfach, okay, das Programm soll das und das machen. Ich habe die und die Rahmen, in die sich das Programm einfügen soll. Das Programm schreibt den Restcode. Das heißt, auch der geneigte Entwickler ist nicht sicher vor Automatisierung. Natürlich ist er sicherer, weil er kann den Grundskill und mit etwas Aufwand kann er das zu einem Grad entwickeln, in dem er wieder unabdingbar ist. Aber auch hier, es gibt immer mehr Software, die sich selbst schreibt, was einen riesengroßen Vorteil auch bedeuten kann, denn so kann jeder im Prinzip auch der Bäcker von mir aus um die Ecke, das ist jetzt nichts gegen Bäcker, ist einfach nur ein Beispiel. Auch der Bäcker um die Ecke kann dann sagen, okay, ich möchte jetzt meine eigene App. Was soll die können, wenn das entsprechend simpel ist? Zum Beispiel einfach nur anzeigen, wann habe ich auf, das ist mein Angebot. Finde ganz einfach raus, wenn man eine KI mit einbinden möchte, wenn der Kunde auf verschiedene Sachen klickt, sich vielleicht ein Profil anlegt, was mag er? Also da einfach Daten sammeln. Solche relativ simplen Tasks, wie gesagt, muss man schauen, wie komplex das Ganze ist, lassen sich halt auch automatisieren. Das heißt, man hat vielleicht bald schon, hat man jetzt schon im Prinzip mit AutoML, also Auto Machine Learning von Google, die Möglichkeit, sich automatisiert Programme schreiben zu lassen. Was ziemlich gut ist, weil, wie gesagt, das demokratisiert die Technologiewelle und technologische Entwicklung aktuell sehr, sehr stark. Punkt 2, künstliche Empathie. Kann sehr, sehr positiv sein, weil man stelle sich vor, man hat einen Roboter, der empathisch mit einem interagiert. Hier wieder das oft zitierte Beispiel als allerersten Anwendungsfall, Altenheime. Auch wenn ich wirklich gar kein Fan davon bin, dass wir im Prinzip die frühe Jugend und das späte Alter in unserer Gesellschaft einfach an den Rand drängen und dazwischen der große Konsum, Glamour, Glitzer, jung bleibt, waren und so weiter, dass wir den kultivieren, aber das mal beiseite gelassen. Ich finde, wir sollten uns mehr um unsere älteren, alten, wie auch immer, Mitbürger kümmern. Aber das ist, wie gesagt, eine andere Sache. Stell dir vor, es gibt einen Roboter, der empathisch reagiert, der auf Bedürfnisse automatisch reagiert, der sich dem anpasst, der für dich da ist. Was kann das für Implikationen haben in einer Welt, die immer mehr zersplittert, zerfasert, wo man immer anonymer ist in der Geschwindigkeit und in der schieren Menge der Menschen und Aktivitäten? Kann das eine Lösung sein? Es ist keine, die ich sonderlich bevorzuge, aber wenn sie Suizide verhindert oder Verletzungen, seien die psychischer oder physischer Art etc., wenn es Leid verhindert und Freude schafft, ist es etwas ganz utilitaristisch gesprochen, was ich gut finde. Wie gesagt, das packt die Probleme nicht an der Wurzel, aber es ist eine Lösung zum Dämpfen zumindest. Und gibt uns die Möglichkeit, wenn auch da wieder viele Jobs automatisiert werden, dass sich der Mensch wirklich rein auf das konzentriert, was er tun möchte. Aber dazu gleich mehr. So, die negative Seite in 10 Monaten. KI, Wettrüsten und Krieg und künstliche Empathie. Zu Punkt 1, KI, Wettrüsten und ein KI-Krieg. In den nächsten 10 Monaten kann es durchaus passieren, dass wir das erste Mal im größeren Stile eine automatisierte Kriegsführung sehen. Also zum Beispiel via Drohne, die komplett nur von der KI gesteuert wird und dort im Krieg eingesetzt wird. Die in Anführungszeichen Vorteile für die Militärs sind natürlich offensichtlich. Keine Ermüdungserscheinungen, kein Zögern, einfach nur Ausführung des programmierten Ziels. Problem dabei ist, sind genau diese Punkte. Denn es fehlt jede moralische Beurteilung, denn eine Moral in der KI einzuarbeiten ist etwas, was nicht so einfach ist, da sich ja schon Menschen nicht auf eine Moral einigen können, und auch nicht ganz problemfrei ist. Aber das führt ebenfalls zu einem Punkt, der sehr, sehr groß ist, den wir jetzt hier nicht angehen. Jedenfalls, es kann durchaus sein, dass es zu ersten KI-Kriegen und Schlachten kommt, bei denen künstliche Intelligenz eine zweifelhafte Schlüsselrolle innehat. Ich glaube und hoffe, dass es nicht so sein wird, gerade weil das vielen Ländern, den Vereinten Nationen etc. auch bewusst ist und die das auch bewusst vermeiden wollen, es da auch schon entsprechende Regulatorien etc. gibt. Ich sage nur, es ist eine Möglichkeit. Vor allem, da Technologie immer demokratisierter, immer mehr für jeden verfügbar ist, was gut ist, einerseits, aber auch andererseits dazu führen kann, dass Terroristen sich zum Beispiel Drohnen kaufen oder drucken oder wie auch immer, frei verfügbare künstliche Intelligenzen nutzen, anpassen, wie auch immer. Und dann fehlt ja im Prinzip nur noch die Bewaffnung. Ne? Ist einfach nur eine Möglichkeit, die man im Auge behalten sollte. Deswegen ist es hier, weil wenn einmal so eine automatisierte Kriegsführung außer Kontrolle gerät, haben wir ein echtes Problem. Zum nächsten Punkt, künstliche Empathie, diesmal auf der Negativseite. Warum? Weil es, wie ich gerade schon gesagt habe, oder gerade schon angesprochen habe zumindest, auch recht negativ sein kann, weil es kann dazu führen, dass wir sagen, Menschen sind allein in unserer Gesellschaft, keinen interessiert, wir haben eine billige, reproduzierbare Lösung, hier, nehmt Roboter. Das kann zu etwas führen, was, ich weiß auch nicht, sowas wie vielleicht das fortgeschrittene Äquivalent zu dem Äffchen. Es gab ja dieses Experiment mal zu diesem Äffchen, das lieber eine warme Puppe hat und sich dort dran geklammert, weil es sich eher nach Mutter anfühlt, als an einen Stein von mir aus, der aber dafür Milch gibt. Ist vielleicht ein bisschen weit hergeholter Vergleich, aber der fällt mir jetzt gerade so on the fly ein. Das ist ja einer schon ein Stück her, die Studie dazu. Um einfach zu schauen, was wollen Kinder wirklich? Weil es gab ja die Theorie, dass Kinder im Prinzip nur deswegen ihre Eltern mögen, weil sie ihnen die Ressourcen und Rohstoffe zur Verfügung stellen, damit sie wachsen und gedeihen können. Aber mit diesem Experiment, so zweifelhaft das auch aus ethischen Gesichtspunkten sein mag, konnte in Anführungszeichen nachgewiesen bzw. Induziert werden, dass das schlicht nicht so ist, sondern dass es wirklich um die Empathie, um die Wärme, um auf den Menschen projiziert, um das Menschliche geht. Das heißt hier, es kann passieren und man sollte es zumindest über der Möglichkeit gewahr sein, dass wir dann einfach sämtliche Empathie, in Anführungszeichen, Probleme, dass wir einfach auslagern, automatisieren. Das heißt, Menschen fühlen sich alleingelassen von der Gesellschaft, von Familie, wie auch immer. Nimm einfach einen Roboter. Und selbst für den Fall, dass das funktioniert, bedeutet das letztendlich, dass du künstlich vereinsamt bist. Ich bin mir nicht so richtig sicher, was für Implikationen das hat. Das ist ethisch auch noch nicht 100% durch. Vielleicht wird es das auch nie sein. Es ist auch hier wieder nur eine Möglichkeit, die man im Blick haben sollte. Ach so, wie immer gilt, alles, was ich hier erzähle, wenn ich irgendwas vergessen habe, wenn du mehr wissen möchtest, schreib mir einfach auf verschiedenen Kanälen. Am besten ist immer noch die gute alte E-Mail, weil die überprüfe ich tatsächlich. Ja, da bin ich oldschool. Und dann schauen wir, was wir draus machen. Gut, Auswirkungen von KI auf die Welt in 10 Jahren, die Positivseite. Punkt 1, es entstehen komplett neue Branchen und es gibt komplett neue Branchen. Punkt 2, Freizeit und Freude. Und Punkt 3, ein weltweites Bruttoinlandsprodukt von 15,7 Billionen Dollar. Fangen wir hier von hinten an. Das BIP von 15,7 Billionen Dollar ist einfach so ein Hard Fact, der wirtschaftlich relevant ist, den ich jetzt einfach genau aus diesem Grund drin habe, damit auch die Zahlenfreunde sich bestätigt fühlen und diesem Thema Aufmerksamkeit schenken. Mir persönlich ist das BIP völlig egal und ich halte es auch im Gegenteil für mindestens neutral im Sinne von fast schon nutzlos, im schlimmsten Fall für schädigend, aus den Gründen, dass das BIP mittlerweile relevante Maßstäbe und Indikatoren nicht misst und andere dafür völlig überzeichnet. Also es zeichnet irgendeinen Trend ab, der völliger Bullshit ist, der an der Realität vorbeigeht, der im Gegenteil auf kontinuierliches Wachstum ausgelegt ist. Das ist ja so ein Grundproblem der Wirtschaft an sich, was bei einem Planeten mit endlichen Ressourcen nicht so einfach ist und auch keinen Sinn ergibt unbedingt. Wie gesagt, ich habe das jetzt hier reingebracht. Das ist aus einer PwC-Studie, einfach damit die Zahlenfreunde wissen, aha, es ist gut, es geht voran und das auch an harten Fakten messbar. Aus anderen Gründen völliger Humbug. Mich interessieren da eher Skalen und Measurements wie das Bruttoglück, was Bhutan zum Beispiel hat, oder der Human Development Index etc. etc. Ja, deswegen gehe ich da jetzt auch nicht weiter drauf ein. Von hinten in die Mitte, Freizeit und Freude. Hier mit einem Fragezeichen in Klammern versehen, weil KI kann in den nächsten 10 Jahren, ist ein optimistisches Szenario, aber eins, was absolut eintreten kann, dazu führen, dass Menschen nur noch dazu da sind, ich habe es vorher schon mal angesprochen, dass es uns gut geht, dass wir machen können, was immer wir möchten. Pardon. Das heißt, alle Jobs, die keinen Spaß machen, die anstrengend sind, die gefährlich sind, man denke an die 4D, dull, dumb, dangerous and das vierte fällt mir gerade nicht ein, aber es steht auf der Seite, bisschen weiter unten, benjaminadam.com/KI. Unter dieser Grafik, damit geht es, glaube ich, sogar los, die 4D-Tasks. Es kann schlicht sein, dass dank künstlicher Intelligenz die Menschheit buchstäblich in ein goldenes Zeitalter kommt. Das heißt, jeder kann exakt das tun, was er möchte. Manche Menschen sind ausschließlich dazu da, anderen Menschen dabei zu helfen, herauszufinden, was sie ausschließlich möchten. Und es ist ein prosperierendes, wundervolles Zeitalter. Und das kann tatsächlich schon in 10 Jahren passieren, wenn man sich die Geschwindigkeit von Entwicklungen anschaut. Und vor allem, wenn man sich anschaut und die Entscheidungen trifft, was wir heute tun. Was wollen wir heute? Wenn wir das heute entsprechend entscheiden, kann das Realität sein. Das möchte ich nur mal ins Gedächtnis holen. Und dann das letzte, komplett neue Branchen. Nun, basierend einerseits auf verschiedenen Studien, B andererseits, wie schon gesagt, auf der Extrapolation von Trends und dem, was KI kann und können wird, wird es eine ganze Menge kompletter Branchen oder Teile von Branchen so gar nicht mehr geben. Oft zitiertes Beispiel sind die Truckfahrer, die dank autonomem Fahren überflüssig werden, lässt sich weiter ausweiten auf Taxis, Busse, Bahnen, Flugzeuge, ist es ja zu 90% jetzt schon. Mal schauen, wie weit das dort geht. Ist ja letztendlich ein Versicherungs- und Vertrauensproblem, etc. etc. Geht weiter beim Arzt. Die Diagnose etc. Lässt sich komplett automatisieren und ist auch in absehbarer Zeit sinnvoller von der KI. Die Betreuung wiederum des Patienten ist auf absehbare Zeit, also das Vermitteln, wir haben das und das rausgefunden, das und das machen wir, ergibt durch den Menschen aktuell mehr Sinn, aber auch hier kommt wieder der Punkt von vorhin, künstliche Empathie zum Vorschein. Was halte ich für sinnvoller? Möchte ich, dass mir ein Arzt das sagt oder möchte ich, dass eine KI, die programmiert, das Beste für mich möchte? In diesem Fall, dass ich möglichst lang und gesund lebe, wenn man das als Parameter setzt, möchte ich lieber, dass die mir das rüberbringt. Ja, wie gesagt, es wird komplett neue Branchen geben und das teilweise auch aus Richtungen, die wir einfach noch nicht mal antizipieren können. Jetzt kommt das beliebte Beispiel, naja, dann werden halt alle Yoga-Lehrer, dann kommt das Gegenbeispiel oder das Gegenargument, wir brauchen nicht 8 Milliarden Yoga-Lehrer. Richtig, auch hier das Argument. Es gibt bereits jetzt künstliche Intelligenzen beziehungsweise Programme, die auf einem riesengroßen, hochkant gedrehten Bildschirm deine Yoga-Abfolge, deine Yoga-Trainingsabfolge aufzeichnen und dir automatisiert Vorschläge geben. Wenn ich nicht irre, war das vom Time Magazine eine der Top 100 Entwicklungen von 2018. Genau so ein Programm. Das heißt, auch das mit dem Yoga-Lehrer ist nicht so eine langfristige Option. Ich empfehle hier von Jeremy Howard den TED-Talk. Ich weiß gar nicht, wie er heißt, The Implications of AI or something, something. Der das sehr gut aufzeigt. Nämlich auch das Argument, dann werden wir halt einfach alle KI-Forscher. Nun, auch das nicht, denn ein einziger KI-Forscher kann im Laufe seiner Laufbahn so viele künstliche Intelligenzen schreiben und programmieren, vielleicht sogar eine künstliche Intelligenz, die andere künstliche Intelligenzen schreibt. Da sind wir wieder beim Beispiel selbstschreibende Software, dass auch das keine Joboption ist. Prinzipiell gibt es keinen Job, der nicht automatisierbar ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass er nimmt ab, je mehr Empathie vonnöten ist, je komplexer das Ganze wird und so weiter und so fort, klar. Aber bessere Algorithmen schreiben bessere Algorithmen. Punkt. Deswegen, ja, ja, werden Branchen untergehen und komplett neu entstehen, die wir jetzt dann nicht mehr absehen können. Also ein paar können wir absehen, aber wie das so schön ist mit der Zukunft, es ist nicht einfach, etwas vorherzusagen, vor allem nicht die Zukunft. Kann es auch sein, dass sich hier Sachen entwickeln, die wir schlicht nicht auf dem Schirm haben. Nur im Hinterkopf behalten, es gibt prinzipiell nichts, weil es kein Naturgesetz gibt, was sich nicht automatisieren lässt. Also es gibt kein Naturgesetz, das sagt, das genau lässt sich nicht automatisieren, weil ergo alles kann passieren. Was auch einer meiner Beweggründe ist, jeden Menschen auf materieller Ebene automatisiert autark zu machen, das heißt gewisse Technologien zu kombinieren, um deine eigenen vier Wände so zu gestalten, dass deine Grundbedürfnisse automatisiert befriedigt werden. Weil dann ist es völlig egal, was die Wirtschaft sagt, ob du einen Job hast oder nicht, was immer du dir ausdenken kannst, weil du kannst dich komplett darauf fokussieren, was du tun möchtest. Ob das Tanzen ist, Lesen ist, Trompete spielen, lernen oder auch Trompete spielen, Steine sammeln, den Mond anschauen, zum Mond reisen, völlig egal. Du hast die Möglichkeit dazu. Und zwar auf materieller Ebene. Es ist völlig egal, was der Staat oder dein Umfeld oder dein Job dazu sagen. Aber auch das führt in eine andere Richtung, die ich jetzt hier nicht näher besprechen möchte. So, Auswirkungen auf die Welt in 10 Jahren, die Negativseite. Das sind A, Metamonopole, B, eine Superintelligenz und C, Hyperdiktaturen. Fangen wir hier an. Metamonopole. Es gibt ja jetzt schon die sogenannte GAFA-Economy, also Google, Amazon, Facebook und Apple. Es gibt es auch noch in verschiedenen anderen Ausführungen, da ist manchmal Microsoft mit drin, manchmal Netflix, wie auch immer. Ich finde GAFA ganz sinnvoll als Kern, weil diese vier Unternehmen gerade wirklich weltweit einen riesengroßen Einfluss haben und den sie auch behalten, weil sie abseits von ihren Kernindustrien und Kernbranchen in alle möglichen Richtungen expandieren und diese sogar vorantreiben. Das heißt, diese sichern sich das Überleben in der Zukunft, indem sie sich selber schaffen. Das ist jetzt bei Facebook vielleicht nicht ganz so offensichtlich, weil das gerade, wie gesagt, Stand März 2019 sehr daran arbeitet, obsolet zu werden. Aber da Mark Zuckerberg ja schlauerweise WhatsApp und Instagram schon gekauft hat und auch sonst in Bereichen wie KI und sowas viel installiert, investiert, ist auch das was auf jeden Fall Zukunft haben sollte. Problem ist, je größer diese Monopole werden, und es gibt dieses Winner-Takes-It-All-Prinzip, was heißt, der Beste ist nicht mehr wie früher, vielleicht 10% besser und kriegt 10% mehr Kunden, sondern der Beste ist so viel besser, dass er 90% oder mehr aller Kunden bekommt, aller Daten, wie auch immer. Dadurch wird er auch in dementsprechendem Maße besser und größer und zementiert seine Vormachtstellung. Und dann hat man eine selbstverstärkende Schleife. Das sehen wir jetzt schon. Das Problem dabei ist nur, dass es jetzt zu Metamonopolen wird. Momentan ist die GAFA-Ökonomie vor allem im digitalen Raum vorherrschend. Beziehungsweise, wenn man sich Amazon noch anschaut, halt im Handel auch mit. Aber das ist jetzt weltweit auch noch kein komplettes Monopol. Das Problem ist, Beispiel Amazon, dass dieses partiellen Monopolinhaber, dass diese basierend auf diesem Winner-Takes-It-All-Prinzip so viel Geld, Macht, Daten, wie auch immer haben, dass sie problemlos in andere Branchen hinein können. Und da sie das Know-how haben, das Digitale, das KI-Know-how etc., sind sie dort mit hoher Wahrscheinlichkeit besser, schneller und präziser, weil sie auch schlicht mehr Erfahrung haben im Disrupten, das heißt dem konstruktiven Zerstören von Branchen. Heißt ganz konkret, ein Amazon, das mal als Bücherclub mehr oder minder begann, kann jetzt halt mit aller Macht kann mit aller Macht Größen wie jetzt hier lokal, ein Edeka, ein Aldi, ein Lidl, ein wie auch immer, den ganzen Handel einfach aus seinen Kassen, aus seinen tiefen, in Anführungszeichen, Kriegskassen, mit viel Know-how, mit viel Technologie einfach reindrängen und sie verdrängen. Deswegen sieht man auch, dass immer wenn Amazon irgendwas bekannt gibt, angenommen wir investieren in den Holzhandel, geht verlässlicherweise direkt nach dieser Meldung der Börsenwert des gesamten Holzhandels ziemlich nach unten, weil alle Analysten denken, oh Mist, alles, worin wir jetzt investiert haben in die bisherigen Player, die werden massiv angegriffen und wahrscheinlich aus dem Spiel gedrängt, lang- oder mittelfristig, von Amazon. Heißt, wir haben aktuell dieses Lokalmonopol der GAFA-Ökonomie, was sich problemlos ausweiten kann in alle anderen Bereiche, die denkbar sind. Einerseits auf klassischem Expansionskurs, das heißt, man kauft einfach einen Konkurrenten auf oder baut etwas auf mit tiefen Kassen, was konkurrenzlos ist, weil da ich das querfinanzieren kann, kann ich die Preise geringer machen, kann den Service hochschrauben etc. Das ist der klassische Weg. Plus, dadurch, dass ich das Know-how der digitalen Technologie habe, kann ich schlicht in eine Branche rein mit komplett neuen Lösungen. Etwas, was momentan zum Beispiel den Krankenkassen ganz konkret hier in Deutschland bevorsteht. Die wursteln seit 10 Jahren irgendwie ein bisschen rum, nichts Sinnvolles passiert und jetzt greift halt Google und andere greifen jetzt halt systematisch an. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sobald die hier einschlagen in Deutschland, die Krankenkassen und sämtliche damit verknüpfte Unternehmen hier ziemlichen Stress haben werden. Schlicht, weil der Service viel, viel besser ist. Ich glaube, dass das Vertrauen der Menschen, speziell hier in Deutschland, eher zu den Krankenkassen tendieren wird, weil ich glaube, die wenigsten werden sagen, ich möchte jetzt gerne meine Krankenakte kombiniert haben mit meinem Google-Mail-Account und möchte nicht, dass Google mich wirklich komplett kennt, bis in die absolut tiefste Tiefe. Aber auch das ist nichts in Stein gemeißeltes. Und über die Zeit wird sich das möglicherweise verändern. Das Ding ist, Google und Co. haben halt viel Zeit, weil sie haben schlicht das Kapital dahinter. Genau. Und so kann es passieren, dass aus der GAFA-Ökonomie Metamonopole werden. Dass vielleicht 4 oder 5 oder für mich ist auch 1 Dutzend Firmen nicht mehr 1 oder 10 Branchen dominieren, sondern alle Branchen weltweit. Kann durchaus sein, dass es dorthin geht. Who knows? Was das ja noch befeuert, ist ja wirklich so diese Geisteshaltung, dieses Disrupt Everything. Und diese aktiven Ausgründungen auch von Forschern und Mitarbeitern aus diesen Firmen, die dann direkt die Verknüpfung haben, was wieder die Akquise leichter macht und das Aufkaufen etc. Ergo, es gibt viele Punkte, die dafür sprechen oder die dahin deuten zumindest, dass es zu so Metamonopolen kommen wird. Und ich sag mal so, wenn wir 10 Firmen haben, die alle Bereiche und alle Branchen der Welt beherrschen, ist es nicht sonderlich schwer, dann weiterzudenken im Sinne von, dann werden aus diesen 12 vielleicht 4, 3, 2, irgendwann vielleicht 1. Ich bin mir bewusst, dass es eine ganze Menge Antitrust und so weiter gibt, also dass der Gesetzgeber, dass die Gesetzgeber da hinterher sein werden. Das Problem ist nur, es ist halt keine Zeit mehr wie damals zu Rockefeller, zu Rockefellers Lebzeiten, dass ich das Ding zerschlage und dann haben wir halt statt einem Riesenunternehmen die 4 größten. Sondern wenn ich hier Sachen zerschlage, können die meiner Meinung nach, und sei es über Umwege oder einem anderen Namen, wie auch immer, relativ schnell wieder zu diesen Mega-Monopolen, zu diesen zentralen Konglomeraten werden. Schlicht, weil die Geschwindigkeit der Entwicklung so viel schneller ist als das, was der Gesetzgeber hinterherkommt. Naja. Gut, das ist jetzt gehen wir in die Diskussion, in die Spekulation, wie auch immer, aber da kann es hingehen. Das heißt, es kann sein, dass wir in 10 Jahren Megamonopole haben von wenigen Firmen, die alles kontrollieren. Mit den üblichen Vor- und Nachteilen, mangelnde Innovation, egal was der Kunde sagt, weil ich habe das Monopol und so weiter und so fort. Gibt eine schöne Folge von Last Week Tonight, heißt es, glaube ich, genau dazu. Verlinke ich hier auch mit. Sollte ich es vergessen, schreib mir. Punkt 2, Superintelligenz. Das ist, also wenn Megamonopole groß klangen, ist das der Punkt, der jetzt wirklich ziemlich groß ist. Weil es gibt Forscher, eine ganze Menge davon sogar, ich habe es mit verlinkt, die der Meinung sind, dass eine künstliche Intelligenz auf dem Level von Menschen oder besser, also eine universelle, eine harte Intelligenz, eine harte KI, dass die um das Jahr 2030 herum entsteht. Natürlich sind das alles nur Vorhersagen und prinzipiell ist es ein bisschen wie mit der Kernfusion, wenn du einen Kernfusionsforscher fragst, egal zu welchem Zeitpunkt, ob vor 10 Jahren, in 10 Jahren oder vor 50 Jahren, der wird immer sagen, in 30 Jahren ist es soweit. Ja, aber das Ding ist, basierend auf den Entwicklungen der Technologie, auch hier wieder Trendextrapolation und so weiter, ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir ungefähr 2030 vielleicht die erste harte KI haben. Das heißt, eine künstliche Intelligenz, die in jedem Bereich besser ist als der beste Mensch, als die Menschheit zusammen. Was das mit sich bringt, ist auch ein Thema, komplett für sich. Es kann schlicht sein, dass das Ende der Menschheit, der Zivilisation, der Geschichte, wie sie jetzt ist, einleitet. Kann auch sein, dass gar nichts davon passiert, man weiß es nicht. Es kann auch sein, dass eine harte KI nie entwickelt wird, aber bis jetzt egal. Einfach nur für dich im Hinterkopf zu behalten, es kann sein, dass wir zu einer Superintelligenz bis zu diesem Zeitpunkt kommen. Punkt 3, Hyperdiktaturen. Ähnlich wie mit den Meta-Monopolen und der GAFA-Ökonomie hoch X, kann es auch sein auf politischer Ebene, dass sich ein Diktator eine KI schnappt und sagt, okay, diese künstliche Intelligenz ist schneller, schlauer, besser als alles andere, als jeder Staatsapparat, den man sich vorstellen kann. Und damit mache ich mir erst mein Land, dann meinen Kontinent und dann die Welt untertan. Die Zwischenschritte sind zahlreich und zuweilen auch vielleicht ein bisschen diffizil. Hier ist der Punkt nur, man sollte sich dessen gewahr sein. Denn, wie schon gesagt, künstliche Intelligenz ist schlicht der größte technologische Hebel, den wir jemals in der Geschichte hatten. Punkt. Ja, und wenn man jetzt irgendeinen Diktator hat, oder man stelle sich vor, Putin oder Kim Jong-un hätte jetzt eine künstliche Intelligenz, die es ermöglichen würde, dass sie die gesamte Welt beherrschen. Fände ich persönlich jetzt nicht so super. Putin ganz konkret hat aber auch dazu schon gesagt, der die KI kontrolliert oder der dort führend ist bei künstlicher Intelligenz, der wird die Welt beherrschen. Er hat es also leider schon rausgefunden. Ja, auch hier nur einfach die Möglichkeit mal im Hinterkopf behalten, dass wenn wir uns jetzt nicht richtig entscheiden, uns jetzt nicht richtig informieren, jetzt nicht wachsam sind, kann es dorthin kommen. Muss nicht wahrscheinlich sein, es ist einfach nur ein mögliches Szenario. Das kann man auch noch weiterdenken, nämlich in Kombination mit dem vorherigen Punkt, mit Superintelligenz, dass eine Superintelligenz unser Gott wird, wenn man das so möchte, unser Gott-Diktator. Dazu kann ich sehr das Buch von Nick Bostrom empfehlen, Superintelligence, wo er genau dieses Szenario und diese zwei Szenarien auch und noch weitere in der Tiefe beleuchtet und diskutiert. Gut, das war es erstmal zu Punkt 1, die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf die Welt in 10 Tagen, 10 Monaten und 10 Jahren. Wie gesagt, wenn du mehr dazu wissen möchtest, schreib mir einfach. Das kriegen wir hin. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Weiter geht's mit der nächsten Folge, nämlich, oder mit der nächsten Folge, ha, mit dem nächsten Teil. Naja, vielleicht, wenn ich es als Podcast hochlade, also auch als nächste Folge. Keine Ahnung. Jedenfalls mit dem nächsten Teil des Ganzen, nämlich die Auswirkungen von KI auf Deutschland. Bis gleich.